Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Vor 85 Jahren begann die systematische Verfolgung von Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland. Auch in Potsdam brannte in der Pogromnacht die Synagoge, wurden Läden geplündert, Menschen in Lager verschleppt und ermordet. Daran wurde erinnert, auch mit Blick auf die jüngsten antisemitischen Vorfälle. RBB24-Reporterin Amelie Ernst berichtet.
Helene Dornbusch, Max Hammerstein, Lisbeth und Arthur Gersmann. Nur vier Namen von vielen auf dem Gedenkstein für die Juden aus Potsdam, die von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet wurden. Für sie singt Landesrabbiner Ariel Kirsson das Totengebet. Es ist nicht irgendein Gedenken an irgendeinem 9. November hier auf dem jüdischen Friedhof in Potsdam. In allen Reden spiegeln sich die jüngsten Ereignisse in Israel, vor allem der Angriff der Hamas. Dabei sei es wichtig, Parallelen zu den Pogromen in Deutschland vor 85 Jahren zu erkennen, aber auch Unterschiede, sagt Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle.
Die Pogrome am 9. November 1938 verübten SA- und SS-Mitglieder, NSDAP-Mitglieder, Polizei und Zivilisten, die Nachbarn, die Freunde und auch die Kollegen. Angestachelt hat sie eine Hetzrede von Goebbels mit der Zustimmung von Adolf Hitler als Reichskanzler und Reichspräsident. Damit waren diese Pogrome staatlich angeordnete, organisierte und vor allen Dingen gelenkte Gewaltverbrechen an unschuldigen Zivilisten.
Lange Zeit hätten er und die meisten Juden hier in Frieden und Sicherheit leben können, so Jewgeni Kutikow, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. Doch inzwischen verschwiegen Jüdinnen und Juden auch in Potsdam wieder ihren Glauben und jüdische Gebäude müssten massiv gesichert werden.
Unser Gemeindehaus sieht so aus, genauso wie eine Justizvollzuganstalt. Betonklötze, Sicherheitszaun, Stacheldraht, Videoüberwachung und sowas. Wo sind wir gelandet?
Auch Susanne Krause-Hinrichs vom Förderverein des Jüdischen Friedhofs erinnert an den Horror von 1938, der sich heute in bestimmten Momenten spiegele.
Er wird täglich neue Realität, weil wieder Davidsterne an Türen gemalt werden und Brandsätze auf Synagogen geworfen werden. Er wird täglich neue Realität, weil gerade auch junge und gebildete Menschen nicht verstehen und antisemitischen Stereotypen nachhängen und teils bewusst, teils unbewusst Täter-Opfer-Umkehr betreiben.
Deshalb könne man Frieden und Sicherheit für Juden nicht mit Schweigen erreichen, so Kulturministerin Manja Schüle. Das müsse die Botschaft sein an diesem Jahrestag.
Ich bin davon überzeugt, dass die Mehrheit der Menschen hierzulande aus ihrer Vergangenheit gelernt hat. Aber es gibt sie, die Apologeten des Antisemitismus. Und wir tun gut daran, dass diese Minderheit nicht noch lauter, nicht noch gefährlicher und nicht stärker wird, als sie ohnehin schon ist.
Klare Worte von Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle. Amelie Ernst berichtete aus Potsdam. Und auch der 9. November 1989 war historisch. Na klar, Tag des Mauerfalls. Daran wurde heute in der Gedenkstätte Bernauer Straße in Berlin erinnert. RBB-Reporter Konrad Spremberg dazu.
Die meisten Gäste dieser Gedenkfeier waren beim Fall der Mauer noch gar nicht auf der Welt. Jugendliche aus Berlin, Frankreich, Norwegen und Finnland sind hier. Gleich unter dem alten Wachturm neben den Überresten der Mauer an der Bernauer Straße in Berlin-Mitte. Am Ende der Feier stecken hunderte Rosen in den Ritzen der Mauer. Aber zuerst gibt es Gedenkreden. Wenn die Jugendlichen sprechen, dann geht es vor allem um Mut. Den Mut der Menschen 1989, aber auch den Mut, sich heute für demokratische Werte einzusetzen.
Die jüngsten politischen Geschehnisse erinnern uns an die Notwendigkeit, zusammenzustehen gegen Hass, Gewalt und Unterdrückung. Dieser 9. November mahnt uns, kritisch zu hinterfragen und uns auf Menschlichkeit zu berufen.
Johann Elisen Kliefoth geht auf die Ernst-Reuter-Schule nur 500 Meter von der Gedenkstätte entfernt. Maël Malartre ist aus Straßburg angereist.
Wir müssen darauf viel reden, damit man diese Erinnerung nicht verliert.
Ich glaube, es ist unsere große Verantwortung, gerade die Verantwortung der nachfolgenden Generationen, diese Erinnerung, diese Geschichte den jungen Menschen mitzugeben.
Das sagt Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner. Und auch er betont, was die Schülerinnen und Schüler hier so wichtig finden.
Der 9. November 1989 zeigt auch, dass Mut sich lohnt, dass am Ende die Freiheit und die Demokratie siegt. Denn dass wir heute in einem freien Land leben, ohne Mauer, ohne Stacheldraht, das verdanken wir in der Tat den Menschen, die 1989 auf die Straßen gegangen sind.
Aus Norwegen sind nicht nur Jugendliche hier, auch das Königshaus ist vertreten. Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette Marit sind die Staatsgäste der Feier. Die beiden waren 16 Jahre alt, als die Mauer fiel. Mette Marit von Norwegen erinnert sich an die Fernsehbilder von tanzenden Menschen auf der Mauer in Berlin. Sie dankt Deutschland dafür, wie sich das Land heute für Frieden in der Welt einsetzt.
We always have a choice. We can choose to build walls and we can choose to tear them down.
Wir können uns entscheiden, Mauern zu bauen. Und wir können entscheiden, sie einzureißen, sagt die Kronprinzessin.
Königliche Worte beim Gedenken über den Mauerfall, die zentrale Gedenkfeier in Berlin. RBW-Reporter Konrad Spremberg berichtete. Für Berliner mit geringem Einkommen, wie zum Beispiel Sozialhilfe oder Wohngeldempfänger, gibt es seit Anfang des Jahres den Berechtigungsnachweis. Der ersetzte den bisherigen Berlin-Pass. Bei der Umstellung gibt es allerdings Verzögerungen. Mit den Konsequenzen für Betroffene hat sich der Sozialausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses jetzt befasst, berichtet RBB-Reporterin Kirsten Buchmann.
Günstiger mit Bus und Bahn fahren, schwimmen oder ins Museum gehen. Dafür brauchen beispielsweise Sozialhilfe- oder Wohngeldempfänger einen Berechtigungsnachweis mit QR-Code seit Anfang des Jahres. Das Problem, den Menschen werde das Papier von den Ämtern teils nicht automatisch zugesandt, kritisiert Christian Cecconi von der Berliner Stadtmission. Ohne den Nachweis verzichteten manche auf Fahrten.
Einer aus dem Bereich Menschen mit Fluchtgeschichte hat auf einen dringenden Arztbesuch verzichtet, weil das mit den Fahrtkosten seine finanziellen Möglichkeiten gesprengt hat. Das ist natürlich auch nicht zielführend.
Ohne ihren Nachweis bekämen im öffentlichen Nahverkehr viele Betroffene Strafen für Schwarzfahren, so Cecconi, die dann rückabgewickelt werden müssten. Karin Rückemann vom Humanistischen Verband mit einer Seniorenberatungsstelle in Neukölln sagt, die neuen Nachweise würden zum Teil mit Verzögerung verschickt, weil die Ämter, wie etwa das Sozialamt oder die Jobcenter, überlastet seien.
So haben wir die Situation, zum Teil 6 Monate später haben die Betroffenen erst ihren Schein in der Hand.
Eine Übergangsregelung, um auch ohne den neuen Nachweis vergünstigt, Bus und Bahn fahren zu können, war Ende September ausgelaufen. Sozialsenatorin Chansel Kieseltepe zeigt sich verärgert über die Situation.
Ein Gespräch werde ich noch mal führen mit dem BVG-Vorstand dazu, dass es nicht sein kann, dass die Menschen diese Bußgelder auch tragen müssen. Das sind 60 Euro. 60 Euro sind viel Geld für diese Menschen und das müssen wir, glaube ich, lösen.
Im Sozialausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses fordern Grüne und Linke wegen der bürokratischen Hürden mit dem neuen QR-Code-Nachweis den Übergangszeitraum zu verlängern. Der SPD-Abgeordnete Lars Düsterhöft appelliert an die Verwaltung zu erwägen, zum alten Modell des Berlin-Passes zurückzukehren, einer Pappkarte. Auch die Linke sieht das als einen möglichen Weg. Alles zurückdrehen und die Bürgerämter wieder den Berlin-Pass ausstellen lassen, anstatt wie jetzt unter anderem Sozialämter und Jobcenter? Sozialstaatssekretär Aziz Bozkurt ist da skeptisch. Bei dem geänderten Nachweis sei es schließlich darum gegangen, die Bürgerämter zu entlasten. Mit der BVG sei er im Gespräch, ob sich schnell eine Digitalisierungslösung finden lasse. Lösungen fordert Annette Siegert von der Kampagne Ich bin armutsbetroffen. Denn die fehlende Mobilität wegen der bürokratischen Hürden sei nicht das einzige Problem, sondern als Beleg, um weniger zahlen zu müssen, hätten auch Museen oder ihre Musikschule den neuen Nachweis nicht akzeptiert.
Keiner wusste am Anfang Bescheid über diesen seltsamen neuen Berechtigungsnachweis.
Wenn die Umstellung auf den neuen Nachweis mit QR-Code statt Berlin-Pass Erleichterungen bringen soll, das machte die Anhörung im Sozialausschuss deutlich, muss noch nachgebessert werden.
Aus dem Berliner Abgeordnetenhaus berichtete Kirsten Buchmann. Eine immer wieder erschreckende Zahl. Jeden Tag sterben auf der Welt rund 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Täglich wohlgemerkt. Allein in Berlin sind über 700 Wildpflanzenarten bedroht. Damit zumindest einige nicht völlig verschwinden, startete jetzt ein Artenschutzprojekt auf der Fauninsel. Und RBB24-Reporterin Josephine Domaschke war dabei.
Mit gepolsterten Kniekissen ausgestattet, haben Gärtnerinnen und Gärtner dort heute etwa 150 Pflanzen in die Erde gesetzt. Der deutsche Ginster, der behaarte Ginster und die Duftskabiose bekommen jetzt auf der Fauninsel die Chance, gerettet zu werden. 3 Institutionen haben sich für das Experiment zusammengeschlossen. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, die Stiftung Naturschutz Berlin und der Botanische Garten Berlin. Thomas Dürby ist technischer Leiter bei letzterem und weiß, worauf wir zukünftig achten müssen, um die bedrohten Wildpflanzen bei einem Spaziergang über die Fauninsel zu entdecken.
Also die beiden Ginsterarten blühen gelb, haben kleine gelbe Blüten, ist aber sehr unscheinbar, weil die Pflanzen niedrig bleiben. Also die werden nicht höher als 20 cm. Also man muss schon genau hinschauen. Und die Duftskabiose, die blüht violett-blau und hat tatsächlich, wie der Name schon sagt, einen total tollen Duft. Also ein bisschen süßlich. Also wenn ich Biene wäre, ich würde da mit Vorliebe drauf abfahren.
Ja, drauf abfahren können die Bienen allerdings erst nächstes Jahr. Die beiden Ginsterarten blühen ab Mai, die Duftskabiose ab Juli. Heute sahen sie noch sehr unscheinbar aus, als sie aus den kleinen roten Terrakottatöpfen in die Erde gepflanzt wurden. Die Fauninsel als Standort ist auf jeden Fall perfekt dafür, sagt Thomas Dürby.
Alle drei Arten, die brauchen so Halbtrockenrasen und genau das finden wir hier vor. Die viel Sonne benötigen und auch mal Trockenheit abkönnen und keine großen Regenmengen, also kein Grundwasser benötigen, sondern wirklich auf trockenen Standorten wachsen. Und insgesamt ist das ein Naturschutzgebiet, also das sind Flächen, die einfach geschützt sind.
Hoffentlich läuft es diesmal besser als letztes Jahr, denn da gab es einen ähnlichen Versuch auf der Fauninsel, bei dem die meisten Pflanzen aber leider vertrocknet sind.
Jetzt also ein neuer Anlauf für das Artenschutzprojekt auf der Berliner Fauninsel. Josephine Domaschke berichtete. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.